Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Schönen guten Tag, fast so voll wie bei den Mangas hier. Nicht erstaunlich, wir haben heute zu Gast Philipp Felsch. Er hat letztes Jahr das Buch Der lange Sommer der Theorie veröffentlicht. Und wir haben zu Gast Frank Witzel, hier ist der Mann neben mir. Die Erfindung der Rote Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Jahre 1969. Die beiden haben zusammen den Gesprächsband jetzt BRD Noir veröffentlicht, der in den kommenden Tagen bei Mattes und Seitz erscheint und ausgeliefert wird. Ja, und wir werden uns darüber ein bisschen unterhalten. Und also hier in Leipzig, in der früheren DDR, einen kleineren, tieferen Blick in die Geschichte, Kulturgeschichte der Bundesrepublik werfen. Die erste Frage ist, glaube ich, ziemlich logisch. Die Frage ist, warum haben Sie jetzt BRD Noir als Titel gewählt? Wie sind Sie auf den Titel BRD Noir als Begriff für ein Gespräch gekommen? Wie kamen Sie da zusammen? Wer möchte anfangen?
Soll ich mal anfangen? Das ist eigentlich eine Reaktion auf den eben erwähnten Roman von Frank Witzel, den viele von Ihnen ja wahrscheinlich gelesen haben, die Erfindung der Roten Armee-Fraktion und so weiter, den ich gelesen habe, und an diesem Roman hat mich frappiert die Darkness vieler Szenen. Da kann Frank Witzel vielleicht gleich noch was zu sagen. Und das war dann so eine Reaktion auf die Lektüre dieses Buches, dass wir mit dem Gedanken anfingen zu spielen, vielleicht entsteht hier gerade ein neues Genre, und dieser Roman ist sozusagen der Prototyp oder der Goldstandard dieses neuen Genres, dass man BRD Noir nennen könnte. Und das ist so für uns dann so wie so zu einer Brille geworden, mit der wir uns die alte Bundesrepublik angucken.
Ja, also der Ausdruck stammt von Philipp Felsch, BRD Noir. Ich war ganz glücklich darüber. Wir haben den gleich verwendet und hinten auf die U4 gemacht.
Mit Schreibfehler allerdings.
Mit Schreibfehler, ja. Es hieß dann BDR Noir. Da hat das Unterbewusste mitgeschrieben, sozusagen.
So richtig Boudoir.
Genau, ja. Weil wir auch, wir sprechen natürlich auch über die DDR, aber im Grunde nur aus der Sicht der BRD auf das andere. Mir war das selbst gar nicht aufgefallen. Das ist das Interessante, wenn man lange an so einem Roman schreibt, also diese Düsternis. Ich habe das aber sofort natürlich begriffen, oder ich wusste natürlich sofort, von was Philipp Felsch da spricht, weil es kommen bei mir tatsächlich viele Entführungen vor. Es gab damals in den 60ern Jürgen Bartsch, Timo Rinnelt. Also interessanterweise erinnert man den einen den Täter, bei dem anderen das Opfer. Timo Rinnelt, ein Junge in meinem Alter, der über Jahre verschwunden war und wo man eben nicht wusste, was mit ihm passiert, und noch dazu in meiner Heimatstadt Wiesbaden. Das hat sehr geprägt, und ich habe aber jetzt auch von vielen bei Lesungen gehört, die ungefähr in diesem Alter oder in den 60ern aufgewachsen sind, dass dieser Timo Rinnelt doch einen starken Eindruck hinterlassen hat, bei Kindern auch. Also das heißt, die BRD, die sich gerade im Aufbau befand, hatte auch eine Verbrechensgeschichte, und die wird ja gerade auch aktuell mit Heinz Strunk weitergeschrieben.
Der Begriff des Noirs stammt ja ursprünglich aus der Filmkritik. Schwarze Serie, also in den USA 40er, 50er Jahre Kriminalfilme, Kriminalromane, die von Chandler und Hammett verfilmt wurden, und einige andere. Es gibt Kulturwissenschaftler oder Kritiker, die den Begriff dann auch auf den italienischen Neorealismus beziehen, oder einige Verwandtschaften, die wir in dieser spezifischen Ästhetik und Gesellschaftshaltung haben. Also was mich schon nochmal interessieren würde, wie fassen Sie dieses BRD Noir? Fassen Sie das retrospektiv als Beschreibung für gewisse Phänomene aus der Zeit der alten Bundesrepublik, oder eben jetzt übergreifend auch, wie Sie es jetzt schon andeuten, auf heutige Literatur, die heute produziert wird?
Eher Letzteres. Also das muss man vielleicht nochmal klar sagen. Es handelt sich nicht um ein Werk der Geschichtsschreibung primär. Diesen Anspruch haben wir eigentlich nicht. Ich glaube, das sehen wir ähnlich, Frank,
ja,
oder?
Ja,
sondern
ja.
Es ist eigentlich, es ist, ja, ich auch nicht. Es ist eigentlich, würde ich sagen, in erster Linie ein zeitdiagnostisches Buch. Also wir gehen davon aus, von der Beobachtung, dass möglicherweise gerade so etwas wie diese Perspektive auf die Bundesrepublik entsteht, die ja immer schon eigentlich ein Imageproblem hat. Die Bundesrepublik galt immer als das sicherste, harmloseste, vielleicht aber auch langweiligste Land Westeuropas. Stichwort Generation Golf, Stichwort Entpolitisierung, das ist so ein...
Naja, das kann man auch anders sehen.
Es gibt auch andere Narrative, aber dieses Narrativ scheint mir doch irgendwie sehr dominant zu sein, auch so in den letzten Jahren, im Rückblick, als angefangen wurde, Bilanz zu ziehen, was ist irgendwie die Erbschaft dieses Landes, von dem wir realisieren, dass es eben möglicherweise in dieser Form jetzt Geschichte geworden ist. Wir haben den Eindruck, das ändert sich gerade. Die Bundesrepublik rückt in eine... vielleicht romantische Distanz, aber das Interessante ist, im Gegensatz zur Ostalgie, an die wir uns aus den 90er Jahren noch erinnern, hat diese Romantisierung der Bundesrepublik gar nichts Idyllisches, Verklärendes, sondern streicht eher diese dunklen, abgründigen, unheimlichen Seite dieses Landes hervor. Und insofern haben wir das Gefühl, wenn die Bundesrepublik gerade jetzt zu einem Film werden würde, dann wäre Noir eigentlich das Genre, in dem man das am besten fassen kann.
Auf der anderen Seite haben wir versucht, diese Filmtheorie mal über die Bundesrepublik drüber zu legen. Es gibt ja gewisse Topoi im Noir und einer der wichtigsten ist, dass er von einer Idylle ausgeht. Also man sieht im Noir erstmal die Vorstadtsiedlung, man sieht das, was funktioniert, die kleine Familie, die Mutter, jeder hat seinen Posten und dann bricht durch einen Fremden meist, der kommt und an eine Vergangenheit erinnert. Jemand versucht, etwas Neues aufzubauen. Er hat aber eine Vergangenheit. Die Vergangenheit holt ihn ein in Form einer Person, die jetzt plötzlich dort erscheint, an einer Tankstelle, tankt. Beide erkennen sich, aber niemand weiß, hat der andere mich erkannt? Alles löst sich erstmal auf, dann kommt ein Anruf, dann geht alles den Bach runter. Und wir haben jetzt eigentlich versucht zu schauen, kann man solche Topoi auch generell für die Bundesrepublik entwickeln? Also gibt es nicht auch eine verdrängte Vergangenheit, mit der man in den 50er und 60er Jahren meinte, abgeschlossen zu haben? Und wie ist man umgegangen mit diesen sozusagen mit den Kriminalfällen, die vielleicht auf etwas auch allgemein politischeres verweisen und auch auf diese Verdrängung des Bösen verweisen?
Also leuchtet mir ein, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Unterscheidung, weil die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, gerade in der nachfaschistischen Phase, da hat man doch eher so das Feld grau ein bisschen angelegt, dass man grau, sagt, grau genau. Ist die Farbe für die alte Bundesrepublik in der Zeit, wo sie eine Transformationsgesellschaft hin zur Demokratie ist. Und spezifisch entstehen dann diese massenmedialen Produkte schon, die Sie in dem Buch ja auch besprechen, also Fahndungsszenen wie Aktenzeichen XY, das ist für Leute, die aus diesen Generationen kommen, ist so ein Spezifika, an dessen man sich auch praktisch, wie soll man sagen, ekelt abstößt, das als spießerhaft, stellvertretend für das Ganze, was als Latenz in der Gesellschaft drin steckt. Ja, das ist ja kein Idyll, das ist ja ein Grau, ein haftes
genau.
Grauen.
Ich würde es, ja. Aber
die Unterscheidung zum Noir, also weil das hätte ich jetzt nie mit Noir in Verbindung gebracht.
Richtig, und ich auch nicht. Und ich fand das deswegen so...
Oder Derrick ist nicht Noir.
Nein, überhaupt nicht. Ich würde genau...
Derrick ist total Noir.
Ja, genau, da kommen wir gerade drauf. Wir haben hier drei Meinungen. Ich kann, und ich sitze, glaube ich, nicht ohne Grund in der Mitte, weil ich würde genau Ihre Ansicht teilen. Ich würde es auch als aus meiner eigenen Erinnerung, als grau, bleiern etc. bezeichnen. In meinem Nachwort, das heißt BRD Chamois, also das ist ja auch so ein Begriff, den es eigentlich nicht mehr gibt, also der so auch dieses Altertümliche herholt. Dann kommt Philipp Felsch aus einer... anderen Generation mit einem Abstand und er kann plötzlich erkennen, wenn ich das so sagen darf, das ist nicht nur grau, da gibt es wirklich dieses Noir und das leuchtet mir sofort ein. Also ich habe diesen Entwicklungsprozess von hier zu ihm gemacht, sozusagen. Es hat mir sofort eingeleuchtet.
Es ist auch, wenn man subjektiv rangeht, natürlich generationell jetzt nicht, also Sie sind in den 50er Jahren geboren, ich in den 60ern.
In den 70ern, ja.
Also, wobei ich finde, Grau, ja, stimmt, aber gerade, also Franks Roman, von dem wir ja ursprünglich ausgegangen sind, macht ja sehr deutlich, dass es eben auch auf einmal diese neue Farbigkeit gibt in der Bundesrepublik in Form der Konsumkultur, die in den 50er Jahren Einzug hält. Du hast immer wieder betont, du bist 55 geboren, 10 Jahre nach Kriegsende, das ist schon der Höhepunkt des Wirtschaftswunders. Und,
und gleichzeitig Wiederbewaffnung, also Gründungsdatum der Bundeswehr. Ich habe ja auch so verstanden, verbessere mich bitte, dass BRD Noir, dieser Begriff, auch für dich eine Gegenbewegung zu den Besprechungen meines Romans war, die diesen Pop, das Bunte so betont haben. Also, und da muss ich recht geben, weil ich habe auch das Gefühl, dass das Bunte, dass der Pop als, da als Strahl reinbricht, aber ich würde diese Zeit, so wie ich sie erlebt habe, eben nicht als bunt, obwohl sie bunt war, in Berlin war sie bunt, in den Großstädten und für Ältere, aber für 13,5-Jährige war sie doch noch sehr grau in der Provinz verhaftet. Und aber mit diesem, da kommt dieses Changieren nämlich doch zwischen einer Idylle, die die Provinz noch hatte, aber gerade am Verlieren war, und diesem Einbrechen vom Noir, also von diesem Verbrechen.
Wenn ich kurz noch dazu was sagen darf, aber das ist ja genau, das gehört ja zusammen und das in dem, und zwar in dem Genre des Noir. Also wenn man jetzt an David Lynch, Blue Velvet oder so, ja, die Tulpen in den Vorgärten sind von einem schreienden Bund ganz am Anfang. Also da wird genau diese Suburbia, diese Konsumkultur, dieses vorstädtische Idyll ausgebreitet und dann liegt unter diesen Tulpen auf einmal ein Ohr in der Wiese. Einbruch eben des Unheimlichen, des Schrecklichen. Könnte das nicht eben eine Erzählhaltung sein, die wunderbar auf die Bundesrepublik passt? Also es gibt dieses primordiale Verbrechen. In Los Angeles ist das ja immer so die Stadtgründung, die von vornherein auf Land- und Wasserspekulation beruht hat im späten 19. Jahrhundert. Dann gibt es diesen wirtschaftlichen Boom, auch in Kalifornien der 20er Jahre. Und dann gibt es die Great Depression, so wie in der Bundesrepublik die 70er. Und auf einmal wacht man auf und unter dieser ganzen Prosperität bricht eben auf einmal dieses primordiale Verbrechen wieder hervor. Und da spielen eben bunt und düster ineinander und insofern glaube ich, dass BRD Noir wirklich da als Erzählform, nicht als historische Realität unbedingt, aber als Erzählform einfach total gut passt auf dieses Land.
Also ich kann mich damit anfreunden, dass man Sie, Herr Witzel, dass man sagt, Sie arbeiten mit Formen des Noirs, um die frühere Gesellschaft zu beschreiben. Die frühere Gesellschaft ist deswegen für mich ja noch keineswegs noir. Und wenn man eine Kulturgeschichte aufmacht, also wie Sie es ja in dem Gespräch schon tun, also Sie ordnen ein, die alte Bundesrepublik, dann bleibe ich ein bisschen im Ungewissen, weil ich nicht weiß, was ist mit all den Fassbinders, mit den Fauser wird erwähnt, mit den Fichtes. Es gibt ja ganz viel, was praktisch in den 60er Jahren in Rebellion gegen diese alte Gesellschaft, diese noch nachfaschistische Transformationsgesellschaft, ganz viel, was kulturell aufbricht in die Revolte von 68, mündet, mit der ihr gesamtes Werk ja verbunden ist in gewisser Hinsicht.
Ja.
Und auch das Leiden an gewissen Dogmatismen der 70er Jahren, das ist ja, also mir bleibt das undeutlich, muss ich schon sagen.
Ja, aber das ist ja gar nicht unser Anspruch, weil ich glaube, die Geschichte, also wir gehen ja auch auf die RAF ein, wir gehen auf die Studentenbewegung ein. Also es wird ja nicht ganz ausgeklammert. Aber wir wollten einfach mal einen anderen Blick auf diese Zeit der 50er und 60er Jahre werfen. Man kann ja nicht immer gebetsmühlenartig jetzt die ganze Historie mitschleppen und kann sagen, natürlich gab es Fassbinder und es gab, ich könnte aus dem Stand noch andere Autoren und alles nennen, aber das war jetzt wirklich nicht unser Ansatz, sondern wir wollten einfach mal sehen, ob wir mit dieser Folie, die ich sehr reizvoll fand, wenn wir die über die Republik legen, ob da irgendwelche neuen Erkenntnisse, ich ziehe jetzt mal etwas, aber ob irgendetwas Neues aufscheint. Und ich finde schon, dass diese Verdrängung der 50er, 60er Jahre, die also erst mit der Studentenbewegung anfängt, sich gezwungen wird, auf die Vergangenheit zu besinnen, das, was Philipp Felschers Primordiale Verbrechen jetzt gerade genannt hat, dass in der Zeit eben diese Latenz, dieses Schwelen und dass sich das vielleicht wirklich an diesen Verbrechen minimal auch verdeutlicht hat, ein gesellschaftliches Verdrängen. Darum ging es. Das war praktisch so dieser Blickwinkel. Und wenn man das Noir über diese 15, 20 Jahre legt, da erscheinen plötzlich mir zumindest gewisse Punkte deutlich erfassbar.
Für mich hat sich das im Laufe unseres Projekts fast so ein bisschen gedreht. Am Anfang hatten wir das Gefühl, hier entsteht gerade was ganz Neues. Dann tauchte aber die Frage auf, die Sie jetzt auch stellen, dass da gibt es ja jede Menge Vorläufer dafür. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, BRD Noir als Passepartout oder Schablone zu nehmen, um die Kulturgeschichte der Bundesrepublik danach abzusuchen. Wo taucht das auf? Was gibt es da schon? Es ist fast so eine kleine Genealogie, jetzt ist BRD Noir geworden. Was ich auf einmal dann an unserem Dialog besonders interessant fand, und wir kamen eben irgendwann darauf, das fängt an natürlich mit Theodor W. Adorno, die Minima Moralia, das erste Handbrevier der Studentenbewegung in den frühen 60er Jahren, das ja auch voll von Noir-Elementen ist, Figuren des Untoten, der Nachgeschichte, also eine gesellschaftliche Situation, die nicht weiß, dass eigentlich alles, was noch nach vorne zu streben scheint, schon abgestorben ist. Und wo hat Adorno das Buch geschrieben? In Kalifornien, in den 40er Jahren, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Leuten wie Raymond Chandler, Billy Wilder, die genau in dieser Zeit eben in Kalifornien diesen Film noir erfinden. Und das schien uns dann doch irgendwie auch nochmal so ein ganz schönes Indiz zu sein, dass unsere These eigentlich funktioniert.
Also ich finde es anregend. Ich finde auch, also ich glaube, dass in der Typologisierung in dem Genre was drinsteckt. Und ich glaube aber, dass es noch in der Entwicklung ist.
Das würde ich auch sagen.
Ich wäre zum Beispiel, ich finde auch den Disput immer anregend, weil ja. Ich würde bei kritischer Theorie wie Adorno und seiner ästhetischen Theorie würde ich wenig noir sehen, weil er war einfach auch ein Gegner der Populärkultur und dann ein wirklich strikter Anhänger geschlossener Formen. Und das gebrochene Idyll, wie er es in der Theoriesprache formuliert oder mit den berühmten Auseinandersetzungen, Gedichten, da sehe ich trotzdem wenig Verbindung zu Chandler, Hammett oder allen anderen, über die wir sprechen.
Ja.
Das ist sehr gewagt, das ist sehr abstrakt.
Genau, aber das finde ich gerade toll. Also ich empfinde meine Adorno-Lektüre ähnlich. Also er ist ja auch teilweise ein Autor des Idylls. Und trotzdem ist er auch ein Autor, der, also gerade in der Minima Moralia gibt es viel Düsternis. Ich habe dann nochmal versucht, in meinem Nachwort noch einen Schritt nach vorne zu gehen zu Benjamin. Und so fassen wir dieses kleine Büchlein auch auf. Es ist praktisch, es reißt gewisse Themen an und das ist keineswegs, das war auch überhaupt nicht unser Anspruch. Wir haben uns da zwei Tage getroffen, gesprochen und etwas entwickelt. Und ich glaube, dass sich jetzt daraus, allein jetzt schon aus unserem Gespräch, weil das Gespräch mit Ihnen, dass sich aber daraus etwas entwickeln lässt. Also es ist praktisch als eine Art von Arbeitshypothese, halte ich das für sehr fruchtbar, dieses BRD Noir. Nicht als Stempel jetzt, dass man das draufsetzt und genau, sagt, so. Hier kommt ein Werk, was jetzt mal die praktisch die Nachkriegszeit bis 68 erklärt.
Also Adorno in der Gegnerschaft zum Idyll, was sich ja sprachlich und theoretisch ausdrückt, da kann ich dann wieder mitgehen.
Ja, also das ist ja genau, wobei, aber dieses Changieren, das meine ich genau. Also, dass man
also die, lesen Sie nochmal die Minima Moralia, die ja wirklich im Grunde auch so das Leben eines exilierten europäischen Intellektuellen in Kalifornien in den 40er Jahren zum Gegenstand haben, und der Mann war halt wirklich nicht glücklich dort aus allen möglichen Gründen, nicht nur, weil die Wohnzimmer in seinem Bungalow zu klein waren, um da einen vernünftigen Flügel hineinzustellen. Es bricht immer wieder das Grauen durch, fast in jedem Paragraphen, der erstmal so auch durchaus Szenen aus dem Alltagsleben und so schildern. Also ich finde, da funktioniert es ganz gut, in vielen anderen Büchern nicht.
Aber das Grauen und die Hintergrundkulisse für Adorno ist natürlich der Faschismus und der Nationalsozialismus in Europa.
Ja, beziehungsweise der Monopolkapitalismus.
Das, er macht ist, da ja das ist die Frage mit der Faschismustheorie, aber das tatsächlich Anwesende, und das wussten die Leute ja, ist die Vernichtung und der Krieg, der in Europa stattfindet.
Ja, aber er schreibt natürlich das Buch über die amerikanische Gesellschaft. Und das ist ja auch, also ich glaube, das kann man schon sagen, dass für Adorno zwischen dem, was in Deutschland passiert zu der Zeit und zwischen dem, was in Amerika passiert, ganz viel Verwandtschaften bestehen, weil der Faschismus natürlich auch ein Produkt des Kapitalismus ist, nach seiner liberalen Phase. Also insofern glaube ich schon, dass es da auch um die amerikanische Gesellschaft geht, also in der sich gewisse Tendenzen des Faschismus halt also spiegeln.
Die Frankfurter Schule war immer auf der großen Suche nach dem Rätsel, wie es dazu kommen kann. Und natürlich muss das aus der Gesellschaft, die vorher vorhanden ist, entstehen, und deswegen ist natürlich die USA in dieser Form auch Untersuchungsgegenstand. Aber viele dieser Positionen haben die Frankfurter nachher revidiert.
Ja, genau, aber deswegen ja auch interessant, dass dieses Buch, was eben in den USA entsteht, in den 40er Jahren, dann auf die Bundesrepublik 20 Jahre später auf einmal wie der Schlüssel ins Schloss dieses Landes zu passen scheint. Das finde ich auch kulturhistorisch einfach total interessant.
Ja klar, und er wollte nicht, dass das Buch überhaupt erscheint. Also es hat die Studentenbewegung geraubdruckt und dann musste man es herausbringen. Aber wir schweifen ab.
Komm. Ich wollte nur noch mal Frank bestätigen, das Buch ist wirklich als These, gerne auch als steile These gemeint, an der man jetzt gewisse Phänomene, Erinnerungen, Bücher, Filme messen kann. Und schon, dass wir jetzt so über Adorno reden, könnte ein kleiner Nebeneffekt sein, dieser These, die wir mal so in die Welt gestellt haben.
Es gab eine Kritik, mir kam die Kritik auch beim Lesen, die sagt, besteht bei der Typologisierung mit dem BRD Noir, wie wir da rangehen, nicht die Gefahr, dass man ausschließlich Männer in den Blick bekommt, weil also in ihrem Gespräch ist es so, ich glaube, die einzige Referenz wird zu Hannah Arendt aufgemacht, oder?
Hannah Arendt.
Mehr oder weniger.
Ja, ich hab's jetzt, müsste das jetzt mal im Kopf kurz abgehen, aber...
Weil die alte Bundesrepublik war sehr männlich. Die Kulturproduktion war sehr männlich.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Und wenn man... Wie kann man das sprengen?
Ich hätte mir ja gewünscht, dass unser Buch von Frauen besprochen würde. Das wäre der erste Ansatz gewesen, dass Frauen unser Buch rezensieren. Das wäre, glaube ich, mal, ja. Aber wir können uns natürlich, weil wir auch als Arbeitsansatz natürlich unsere eigene Erinnerung genommen haben, und das hat sich also schlüssig für uns ergeben, dass wir jetzt natürlich eine Quotenfrau noch mit reinnehmen hätten können. Finde ich eine interessante Idee, aber das...
Nein, man kann es aber nicht ignorieren. Also,
es ist ein Problem des Genres. Also Noir ist ein totales Macho-Genre natürlich. Also die Art und... Obwohl, gut, es gibt auch, also wenn man so an Double Indemnity oder so denkt, es gibt schon... Also die Frau im Noir ist natürlich klassischerweise immer die femme fatale, die irgendwie auch... darum geht es ja auch. Und der Mann ist eben dieser einsame Wolf, der Privatdetektiv. Also das sind natürlich totale Geschlechterklischees aus dem 20. Jahrhundert, die wir natürlich, wenn wir dieses Genre jetzt auf die Bundesrepublik legen, erstmal nicht sprengen wollten.
Aber es geht ja so weiter. Sie beziehen sich jetzt positiv auf Heinz Strunk, also der auch nominiert war. Vielleicht haben ein paar reingeschaut in das Buch. Warum soll das Noir sein? Also aus welchem Grund stilistisch gesehen? Es ist ja...
Nein, also ich also würde jetzt nicht über alles unser BRD Noir drüber kippen wollen, sondern ich meine damit, dass gerade eine Beschäftigung, ich glaube, dass sein Ansatz ein ganz anderer ist, aber er beschäftigt sich natürlich auch mit dem Verbrechen. Also ich meine, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Also wir möchten, glaube ich, jetzt nicht alles in unseren Strudel da mit reinziehen von BRD Noir.
Ich würde, also meine Frage wäre hier, warum schreibt er jetzt dieses Buch? Und ich habe vor 2 Tagen ein Interview mit ihm in der Taz gelesen, am Donnerstag, und da sagte er interessanterweise, dass er auf das Thema gekommen ist über eine Reportage, die er mal über diesen Jürgen Bartsch gelesen hat, der sich dann aber nicht, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es sogar geführt, das Interview, der sich dann aber nicht anbot als Romanfigur, weil man da wirklich überhaupt keinen Humor hineinkriegen kann, bei Honka möglicherweise schon. Warum lässt sich ein Romancier 2016 von Jürgen Bartsch anregen, kurz nachdem ein anderer Romancier, Frank Witzel, nämlich in diesem Fall, ein Buch geschrieben hat über die alte Bundesrepublik, wo dieser Bartsch auch so eine ganz prominente Rolle einnimmt. Also das ist dieses Moment Gegenwartsdiagnostik. Vielleicht sind wir da inzwischen auch paranoid. Also in unserer Wahrnehmung, wenn man einmal so eine Schablone sich zurechtgelegt hat, dann stimmt natürlich auch ganz viel, passt da ganz viel rein. Aber das wäre natürlich die Behauptung, dass gerade eben dieser Blick auf die Bundesrepublik interessant ist, und die Frage, die ich aber auch noch nicht beantworten kann, warum eigentlich? Also was sagt das über die Gegenwart aus? Wie definieren wir das Land, in dem wir heute leben? In welche Differenz setzen wir es heute eben zur Bonner Republik? Das wäre sozusagen die offene Frage, die vielleicht über dieses Label noch so ein bisschen weiter beackert werden kann.
Gut, also zum Noir gehört Mord, Latenz, was Doppelbödiges, was Untergründiges. Warum gibt es das in Ihrer Beschreibung in der alten BRD und taucht die DDR nicht auf? Konnte in der DDR kein Noir entstehen, oder wenn man das jetzt rückblickend, es heißt ja BRD Noir, also erstens ist es ja zeitlich in Grenzen. Also genau. Die alte BRD ist 89, 90 verschwunden.
Ja.
Trotzdem wird BRD Noir weiter typologisiert auf Kulturphänomene von heute. Und gleichzeitig, wo ist die DDR eigentlich da geblieben? Was ist mit ihr?
In der DDR hätte ich mir jetzt ein Noir nicht vorstellen können, weil die Staatsmacht zu prominent ist. Also das Noir geht auch immer davon aus, dass diese Unterscheidung von Gut und Böse fluktuieren. Und oft ist der, und in der DDR hätte man 2 Arbeitshypothesen, nämlich der Staat unterdrückt ohnehin oder der Staat ist sowieso der Realsozialismus, der etwas anderes im Schilde führt. Also, und das widerspricht eigentlich der Thematik des Noir, weil hier erstmal eine Staatsmacht nicht erscheint oder rausgefiltert ist oder in den Hintergrund tritt, und natürlich, weil es dort auch den Polizistenkommissar gibt, der selbst gebrochen ist, also der selbst immer zwischen den sich zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß entscheiden muss und der natürlich auch im Laufe des Films eine Wendung bekommt. Das lebt natürlich davon.
Ich glaube auch, dass das Noir ein kapitalistisches, ein Genre ist, was in den Kapitalismus gehört und in gewisser Weise ja auch irgendeine Form von Kapitalismuskritik artikuliert. Wir haben irgendwie auch mal gesagt, so der ästhetische Rest der Aufklärung, nachdem sie politisch gescheitert ist, Dietmar Dart zitierend. Also auch im kalifornischen Original-Noir gibt es eben diese Erfahrung der Great Depression, des Zusammenbruchs eines wirtschaftlich-gesellschaftlichen Fortschritts, der auf einmal eben so seine Kehrseite offenbart. Also es ist so ein bisschen auch der Noir entsteht da, wo die großen Erzählungen der Moderne vielleicht auch zusammenbrechen, von Fortschritt, von Prosperität, von Befreiung, all diese großen Narrative der Bundesrepublik eben auch. Wenn die auf einmal sich als fadenscheinig erweisen, dann entsteht als ästhetischer Effekt zum Beispiel in den 70er Jahren Noir. Genauso wie in den 40er Jahren in Kalifornien. Raymond Chandler hat erstmal seinen Job in einer Ölfirma verlieren müssen, bevor er dann anfing, diese Drehbücher und diese Krimis zu schreiben. Insofern die Bundesrepublik als Noir jetzt zu charakterisieren und zu porträtieren, hat natürlich schon auch damit zu tun, dass man ihren großen Erzählungen misstraut vielleicht. Also diesem Narrativ der Demokratisierung, des Fortschritts, der, wenn wir gegenwärtig die politische Situation angucken, sehr fragwürdig erscheint vielleicht.
In welcher Hinsicht?
Naja, also okay, wir sind in den 90er Jahren durch die Postmoderne gegangen. Es gab mal die Idee, es gibt gar keine Geschichte mehr. Die Globalisierung der Pax Americana hat sozusagen die Geschichte mit der Geschichte Schluss gemacht. Die Geschichte kommt auf jeden Fall zurück, seit Jahren schon. Das können wir jeden Tag der Zeitung entnehmen. Aber im Gegensatz vielleicht zu einer Situation in den 60er und 70er Jahren fällt es uns ganz schwer, ein Gefühl dafür zu entwickeln, so in welche Richtung sie sich bewegt. Ob sie überhaupt eine Richtung hat, ob die Moderne fortschreitet oder nicht. Und das Erbe dieser großen Erzählung ist vielleicht irgendwie auch ungelöst und unklar. Es hat jetzt nur noch mittelbar mit BRD Noir zu tun, aber eben auch vielleicht schon ein bisschen.
Also, aber es wäre doch auch denkbar, wenn Sie sagen, die Entwicklung von Noir ist an die Zerstörung des Idylls geknüpft, an eine gewisse Individualität, die sich über gewisse Freiheiten auch herausbildet. Im Westen ist es auch die Freiheit des Konsums und seiner Nischen, also auch gerade die Wohlstandsgesellschaft, die vieles auch an Kritik erst möglich macht. Aber ich glaube, parallel im Osten gab es in den 70er Jahren ähnliche Entwicklungen, die sich vielleicht etwas anders artikulieren. Auch da gibt es die Dissidenz und auch andere urbane Kulturen. Also würde ich schon jetzt nicht ausschließen.
Das schließt das ja nicht aus, aber ich glaube, dass der Zugang zum Verbrechen muss in der DDR ein anderer sein. Und wenn es nur nominal ist. Er muss praktisch den Verbrecher immer wieder integrieren in eine tatsächliche Gesellschaft. Er kann ihn nicht ausgrenzen. Es ist interessant, und wir können das da nur andeuten, weil wir uns auf die BRD konzentrieren, aber ich finde gerade, das wäre ein super interessantes Thema. Da sind wir wahrscheinlich nicht die Richtigen, da gibt es Berufenere, die DDR-Kultur besser fassen können, aber ein DDR-Rouge etwa, das bietet sich eigentlich an, zu untersuchen, wie Kriminalität dort auftaucht, denn schon meine geringen Kenntnisse nur anhand von Serien wie Polizeiruf oder Der Staatsanwalt spricht, lässt ziemlich genau erkennen, dass in den 60er, 70er, Anfang 70er Jahren diese starke Integrierung des straffällig Gewordenen im Vordergrund steht. Immer die Frage, was haben wir falsch gemacht? Dann dreht sich das langsam. Man kommt mit der Erklärung nicht mehr zurecht. Das sind Atavismen des alten Gesellschaftssystems. Und dann beginnt eigentlich eine Ausgrenzung, die dann wieder der BRD ähnelt. Aber das wäre eine ganz andere Geschichtsschreibung, als wir sie hier mit der BRD überhaupt haben versuchen können.
Gut, vielen Dank. Sie sehen, wir sind in der Suchbewegung. Ich empfehle Ihnen dieses anregende Gesprächsbüchlein. Es liest sich schnell und ist wirklich sehr, also mir hat es große Anregungen gebracht. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Felsch, Herr Witzel. Und vielleicht setzen wir es ja dann bei Gelegenheit fort.
Genau, gerne.